Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Von Portugal im Westen bis Russland im Osten, von Finnland im Norden bis Italien ganz im Süden. Europa hat in seiner ganzen Vielfalt eine Menge zu bieten und diese Vielfalt zeigt sich selbstverständlich auch im Unternehmertum, bei Wirtschaft und Konjunktur. Und daher wollen wir heute mal auf unseren Kontinent schauen und ein aktuelles Wirtschaftsupdate geben. Wo stehen wir also im globalen Vergleich? Wer hat die Nase vorn und wo geht die Reise hin? All das und mehr wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Karl, ja, Europa ist ja einer der größten Währungs- und Wirtschaftsräume der Welt und du bist ja meines Wissens nach auch ein Freund des europäischen Gedankens. Klingt sehr groß, aber ist es ja auch. Was fasziniert dich denn an unserem Kontinent so ganz besonders?
Na, erstmal ist es ganz profan, Andreas. Ich lebe hier und ich bin hier aufgewachsen und mich hat natürlich auch die Kultur geprägt. Aber wenn man das Ganze mal in einen großen historischen Kontext einordnet, dann ist Europa letztlich ein großes politisches Friedensprojekt, und zwar eins mit Erfolg. Immerhin haben die großen Nationen Europas vor nicht allzu langer Zeit noch Krieg miteinander geführt und die aktuelle Situation in der Ukraine und im Nahen Osten zeigt ja deutlich, dass ein friedliches Zusammenleben der Nation leider nicht mehr selbstverständlich ist. Doch ganz unabhängig von der großen Geopolitik, auch die Währungsunion ist für mich eine Erfolgsgeschichte. Obwohl es wir hier mit den unterschiedlichsten Nationen zu tun haben, mit einer Vielfalt an Traditionen und Eigenheiten. Zwar wird der Euro immer wieder mal heftig kritisiert, dabei wird aber gerne vergessen, dass er am Ende schon manche Krise gut gemeistert hat und dass die Inflation in Deutschland die letzten 24 Jahre, so lange gibt es immerhin schon, den Euro geringer war als in den 20 Jahren zuvor. Ich habe dir mal 2 Zahlen dazu mitgebracht. Seit der Einführung des Euro lag die Inflation in Deutschland im Durchschnitt bei 1,8%. In den Jahren 1960 bis 1998, also vor Einführung des Euro, war sie dagegen bei 3,25%. Dass sich der Euro also als teuro erwiesen hat, das kann man wirklich nicht behaupten. Auch ist der Euro seit der Einführung gegenüber den anderen großen Währungen wie dem US-Dollar, dem japanischen Yen oder dem britischen Pfund nicht wirklich schwächer geworden. Es ging zwar zwischenzeitlich heftig auf und ab, wie das bei Währungen nun mal so ist. Insgesamt aber hat der Euro seinen Außenwert stabil gehalten. Und dann sollte man auch nicht vergessen, du weißt, dass ich gerne in Italien Urlaub mache, wie bequem es mittlerweile ist, in sämtlichen Euro-Ländern mit einer Währung zu bezahlen und Handel zu betreiben. Vom unkomplizierten Reisen innerhalb Europas will ich gar nicht reden. So selbstverständlich ist das mittlerweile geworden.
Ja, und genau dies, also sprich das einfache Reisen, die gemeinsame Währung und auch die Vielfalt Europas, von der wir ja schon kurz gesprochen haben, sind natürlich wichtig und richtig, wenn wir auf Wirtschaft und Konjunktur schauen. Deutschland ist da leider aktuell sehr weit unten zu finden, Karl. Selbst im breiter gefassten OECD-Vergleich, das sieht nicht gut aus für Deutschland. Was macht denn der deutschen Volkswirtschaft im Besonderen? Immerhin ist es ja auch die größte in Europa so zu schaffen.
Deutschland hat derzeit zwar wie alle anderen Länder auch mit den aktuellen Krisen zu kämpfen, doch dass wir derzeit wirtschaftlich so zurückfallen, hat seine Ursache eindeutig in spezifisch deutschen Problemen. Ich glaube, dass unter allen Problemen, und da gibt es viele, die ausufernde Bürokratie in Deutschland das größte Problem ist. Seit Jahren wird von allen politischen Parteien gepredigt, dass der Staat verschlankt werden muss und dass die ausufernde Verordnung in vielen Bereichen eingedämmt werden sollen, zum Beispiel im Baubereich oder beim völlig überladenen Steuerrecht. Es geschieht letztlich nichts. Im Gegenteil, zur Beseitigung der Bürokratie wird sogar ein neues Gesetz geschaffen, nämlich ein Bürokratieentlastungsgesetz. Dabei sollten es doch weniger Gesetze und Verordnungen werden. Meiner Meinung nach wird es von der Politik nicht wirklich ernst genommen, wie sehr die wuchernde Bürokratie unsere Wirtschaft erstickt. Daneben gibt es natürlich noch viele andere Probleme, zum Beispiel unsere international wenig konkurrenzfähige Unternehmensbesteuerung, die ist viel zu hoch. Und die hohen Energiekosten, die ja auch zumindest teilweise durch den Staat so hochgetrieben wurden. Dazu kommt eine völlig vernachlässigte öffentliche Infrastruktur. Denk nur an die vielen maroden Brücken und Schlaglochpisten und an den mangelhaften Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes. Mit der völlig unzureichenden Digitalisierung im öffentlichen Dienst will ich gar nicht erst anfangen. Das berühmte Faxgerät in der Verwaltung ist ja schon fast zum Allgemeinplatz geworden. Das alles ist eine Folge eines bereits seit Jahrzehnten andauernden Investitionsstaus, vor allem der öffentlichen Hand. Und zu diesen mehr oder weniger hausgemachten Problemen kommt nun auch noch dazu, dass wir als Gesellschaft immer älter werden, mit all den damit verbundenen Problemen bis hin zu entsprechend überlasteten Rentensystemen.
Boah, da kommt ja wirklich viel zusammen, Karl. Da möchte man sich am liebsten in die Ecke stellen und weinen, was du uns da so alles erzählst. Heieiei. Aber dennoch, trotz all dieser Probleme, von denen du sprichst, von der Schwäche der deutschen Wirtschaft etc. pp., warum ist der DAX eigentlich so stark?
Ganz einfach, Andreas. Deutsche Großkonzerne sind vor allem auf der internationalen Bühne unterwegs. Der Standort Deutschland spielt für die im DAX enthaltenen Unternehmen schon lange keine Rolle mehr. Pi mal Daumen werden nur 20% der von den DAX-Unternehmen hergestellten Produkte in Deutschland verkauft. Vor allem für die großen Unternehmen ist die Entwicklung der Weltwirtschaft also viel wichtiger als die in Deutschland. Und in vielen anderen Ländern war die wirtschaftliche Situation in den letzten Jahren deutlich besser als bei uns. Gerade Großkonzerne sind also von den Standortnachteilen, die sie in Deutschland haben, nicht so stark betroffen. Damit müssen sich vor allem der deutsche Mittelstand und die vielen Kleinunternehmen herumschlagen.
Dann lass uns doch bitte auf ganz Europa schauen. Deutschland, spannendes Thema, klar. Aber welches Land in Europa ist denn jetzt wirtschaftlich am stärksten und ganz vorn in der Liste der erfolgreichsten Nationen zu finden? Und wenn ich darf, gleich noch eine Frage hinterher, Karl. Wie ist das wirtschaftliche Wachstum in der Eurozone insgesamt im globalen Vergleich?
Dann lass uns mal mit der zweiten Frage starten. Im internationalen Vergleich steht Europa insgesamt nicht so gut da. Und das leider schon seit längerem. Obwohl ja mit Einführung der Währungsunion die Hoffnung verbunden war, dass Europa damit zur Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft würde. Daraus ist aber leider nichts geworden. Stattdessen ist Europa eines der Schlusslichter und schaut im Großen und Ganzen den Amerikanern und vor allem auch Asien immer noch hinterher. Auch wenn es immer wieder mal Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel im Jahr 2022. Da ist die Eurozone mit rund 3,5% deutlich stärker gewachsen als die USA mit rund 2% und sogar stärker als China, die nur um rund 3% zulegten. Wenn du dir die letzten 10 Jahre im Schnitt anguckst, dann zeigt sich aber ein eindeutiges Bild. Die USA sind mit 2,3% gewachsen und die Eurozone um rund 1,5%. Der Abstand zu den Schwellenländern ist sogar noch größer. Die konnten sogar um gut 6% zulegen. Alles real wohlgemerkt, also bereits um Inflationseffekte bereinigt. Die Zahlen für 2023 bestätigen das Bild. Die Eurozone rund 0,5% Zuwachs, die USA gut 3% Zuwachs, Schwellenländer Asiens 5,4+. Und für dieses Jahr rechnet man für Europa mit einem Wachstum von einem knappen Prozent. Und die USA und die asiatischen Schwellenländer dagegen werden auf 2,7% plus beziehungsweise 5,2+ geschätzt.
Ja, das sieht doch ganz gut aus, zumindest für die anderen. Nicht so gut für uns vermutlich. Aber deshalb muss ich und möchte ich da nochmal nachfragen, Karl, wie sieht's denn jetzt wirklich innerhalb Europas aus? Wer hat jetzt da die Nase vorn?
Wachstumsmäßig waren das 2023 vor allem Staaten aus Südeuropa, also Malta knapp 6% plus, Kroatien knapp 3, Spanien 2,5%. Selbst der einstige Austrittskandidat Griechenland kam auf rund 2%. Deutschland liegt mit einer um 0,3% geschrumpften Wirtschaftsleistung weit abgeschlagen, mit auf den letzten Plätzen in einer Reihe mit Finnland, Litauen und Luxemburg. Stärkere Ausreißer nach unten waren Irland und Estland mit jeweils rund 3% minus. Aber Vorsicht, Andreas. Wachstumsraten sind nur ein Teil der Wahrheit, wenn es um die wirtschaftliche Stärke eines Landes geht. Ein anderer Teil ist das Bruttoinlandsprodukt selbst, aber nicht sein Wachstum, sondern sein Niveau. Also die bewertete Menge aller Güter und Dienstleistungen, die im Land pro Jahr produziert werden. Wenn du dir das anschaust, dann liegt Deutschland mit gut 4 Billionen Euro innerhalb der Eurozone immer noch einsam an der Spitze. Das derzeit sehr wachstumsstarke Spanien kommt mit rund 1,5 Billionen erst auf Platz 4 nach Frankreich und Italien. Griechenland hat ein BIP-Niveau von nur rund 200 Milliarden. Kroatien liegt mit 75 Milliarden Euro im unteren Mittelfeld. Und Malta, das 2023 am stärksten gewachsen ist, ist mit 20 Milliarden Euro die mit Abstand kleinste Volkswirtschaft der Eurozone. An diesen Zahlen siehst du, dass Wachstum nicht alles ist. Es kommt auch auf das Niveau an. Trotzdem ist eine anhaltende Wachstumsschwäche häufig ein Indikator für tiefer sitzende Probleme eines Landes. Man sollte das also nicht unterschätzen.
Bei all dem interessiert mich natürlich immer auch, was die anderen besser machen als wir. Also die Top-Länder der Eurozone besser als Deutschland. Gibt es da eine Schnittmenge der Erfolgsfaktoren?
Da gibt es keine einheitliche Erfolgsformel, Andreas. Das wäre auch zu einfach. Dazu sind die Länder Europas zu unterschiedlich. Maltas Wirtschaft wird klassischerweise vom Tourismus getrieben. In Kroatien ist es auch der Tourismus, aber auch ein starker privater Konsum, getrieben von stärker steigenden Löhnen. Gerade für kleinere Länder haben auch die Wachstumsimpulse eine größere Rolle gespielt, die von den diversen EU-Mitteln zur Investitionsförderung ausgelöst werden. Wenn deine Frage aber darauf abzielt, was wir uns von den wachstumsstärkeren Ländern abschauen sollten, glaube ich, dass uns das nicht helfen würde. Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Die meisten Fachleute sind sich relativ einig, wo die Probleme liegen. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Dem Land fehlt einfach die Kraft, die gravierendsten Probleme wirklich nachhaltig anzupacken.
Ja, und insgesamt ist es nun mal leider so, dass die europäische Wirtschaft nicht die stärkste ist, gerade auch im Vergleich zu den Amerikanern. Karl, ist denn eine Rezession für die Eurozone immer noch da, die Gefahr gegeben? Ist sie vom Tisch oder schlummern noch irgendwo anders größere Gefahren?
Vom Tisch ist sie sicher noch nicht. Dafür gibt es zurzeit zu viele Krisenherde. Aber wenn man sich die Prognosen anschaut, sieht es nicht danach aus. Aktuell geht der IWF für die Eurozone ja von einem knappen Prozent Wachstum aus. Gegenüber dem letzten Jahr ist das immerhin eine Verdopplung. Aber trotzdem sind die europäischen Zahlen natürlich alles andere als eine Erfolgsstory. Und Deutschland als das ökonomisch stärkste Land Europas hat daran einen großen Anteil. Denn wir werden auch 2024 wachstumsmäßig wahrscheinlich wieder um den Nullpunkt herumdümpeln. Sowohl die jüngste Prognose der Bundesregierung als auch die aktuelle IWF-Schätzung gehen davon aus, dass wir um plus 0,2% wachsen. Bei den meisten anderen europäischen Ländern dürfte es aber für ein spürbares Wachstum reichen. Dazu trägt vor allem auch die mittlerweile deutlich gefallene Inflation bei, die zusammen mit teilweise kräftigen Lohnerhöhungen in vielen Ländern zu steigenden Reallöhnen führt. Und das stabilisiert den privaten Konsum. Und der hat in allen Ländern mit Abstand den größten Anteil am Bruttoinlandsprodukt.
Ja, und für viele sicherlich erstaunlich ist dabei auch die Tatsache, dass Griechenland aktuell beim Wachstum relativ weit vorn zu finden ist und das nur rund eine Dekade nach der heftigen Staatsschuldenkrise, Karl. Wie sehr haben denn hier die starken Einschnitte und Reformen der letzten Jahre geholfen?
Ja, zunächst haben die Griechen natürlich von den Rettungspaketen der EU und des IWF gelebt. Und diese Rettungspakete waren an Reformauflagen geknüpft, unter anderem die Senkung der Staatsausgaben, die Erhöhung der Steuereinnahmen, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und die Privatisierung staatseigener Unternehmen. Und tatsächlich hat Griechenland auch einiges davon umgesetzt. Beispielsweise wurde die öffentliche Verwaltung verschlankt, die Bankenaufsicht gestärkt und der Arbeitsmarkt flexibilisiert. Ein wichtiger Faktor für die Erholung war auch der Tourismussektor. Die gestiegene Nachfrage nach Urlaub in Griechenland führte zu einem Anstieg der Investitionen in Infrastruktur und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Seit 2017 ist die griechische Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs.
Also Glückwunsch an die Griechen und gern würde ich mit dir noch auf weitere einzelne spannende Länder in Europa schauen, Karl. Zum Beispiel auf Großbritannien. Wie hat sich denn die Insel seit dem Brexit, steht sie ja unter ganz besonderer Beobachtung, geschlagen?
Rein wachstumstechnisch hat sich Großbritannien im letzten Jahr schlechter geschlagen wie die Eurozone mit einem Plus von nur noch 0,1%. Laut den aktuellen Schätzungen vom IWF dürfte es in diesem Jahr mit 0,5% etwas mehr werden. Das ist aber noch unter dem Niveau der Eurozone. Das passt ins Bild, denn die Bilanz seit dem Brexit ist wirklich enttäuschend. Britische Exporte in die EU sind um 23% geringer als vor dem Brexit und die Importe aus der EU um 13%. Viele kleinere britische Unternehmen haben aufgehört, in die EU zu exportieren, weil ihnen der bürokratische Aufwand einfach zu hoch ist. Und es gibt in Großbritannien offenbar große Schwierigkeiten, Arbeitskräfte aus der EU zu beschäftigen. Eine aktuelle Studie, die der Londoner Bürgermeister Kahn in Auftrag gegeben hatte, kommt zu dem Ergebnis, dass der Brexit die Wirtschaftsleistung der Briten bisher schon um 6% reduziert hat. Das entspricht einem Wohlstandsverlust von 140 Milliarden Pfund, also rund 165 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten soll bis 2035 infolge des Brexit sogar um 3 Millionen sinken, also um rund 10%, und die Investitionen sogar um mehr als 30% zurückgehen. Alles in allem nicht gerade die besten Aussichten. Spannend finde ich in dem Zusammenhang auch die Umfragen, die zeigen, dass knapp 2/3 der Briten der Meinung sind, der Brexit sei eher kein Erfolg gewesen. Nur noch 12% sehen ihn als Erfolg und immerhin 70% sind sich daran einig, dass die Regierung die Umsetzung vermasselt hat.
Soweit also Großbritannien. Gehen wir weiter zu unseren direkten Nachbarn nach Polen, Karl. Da gab es jüngst einen Regierungswechsel von der stramm konservativen Peace-Partei hin zum gemäßigten Donald Tusk. Was bedeuten denn solche politischen Wechsel in der Regel für die Wirtschaft?
Da gibt es keine festen Regeln, Andreas. Allgemein wird ja immer unterstellt, dass liberale oder konservative Regierungen wirtschaftsfreundlicher sind als Regierungen aus dem anderen politischen Spektrum, also aus dem sozialdemokratischen oder grünen Bereich. Und da ist sicher auch etwas dran. Aber man darf die entsprechenden Auswirkungen auch nicht überschätzen. Vor allem die Börseneffekte nicht. Denn was die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte anbelangt, gibt es keine sicheren Zusammenhänge nach dem Motto Aktien eher kaufen, wenn vermeintlich wirtschaftsfreundliche Regierungen an der Macht sind und umgekehrt. Keinesfalls sollte man daher zum Beispiel aufgrund irgendwelchen Regierungswechsels seine Vermögensausstellung ändern. Selbst mehr oder weniger chaotische Regierungsverhältnisse bedeuten nicht unbedingt, dass nun gleich die Börse zusammenbrechen muss. Die erweist sich immer wieder als erstaunlich robust. Denk nun mal an die damalige Regierung Trump. Da gab es ja anfangs ernsthafte Befürchtungen, dass seine Wahl schlecht für die Wirtschaft und die Börse sein könnte. Einfach, weil er nun mal so ist, wie er ist. Am Ende seiner Amtszeit konnte sich aber sowohl die Wirtschafts-, aber auch die Börsenbilanz sehen lassen. Das war immerhin 50% plus an der Börse. Doch zurück zu Polen, Andreas. Die Regierungszeit der stramm konservativen Peace-Partei war wirtschaftlich gesehen durchaus erfolgreich. So ist Polen mit einem Wachstumsminus von 2% ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. Anschließend folgten sogar 2 Jahre mit Wachstumsraten zwischen 4% und 6%. Dafür waren auch Corona-Nachholeffekte verantwortlich, aber trotzdem sind diese Zuwächse beachtlich. Für die Neuregierung in Polen wird es gar nicht so einfach sein, den wirtschaftlichen Erfolg aufrechtzuerhalten.
Weil wir gerade so ein Stück weit bei der Politik sind, Brexit haben wir angesprochen, Regierungswechsel in Warschau und so weiter und so fort, Karl. Europa wählt in diesem Jahr, es ist im Juni, Anfang Juni, ein neues Parlament. Und die Frage lautet, stehen jetzt solche Wahljahre, ähnlich wie in den USA eigentlich, auch hierzulande unter, sagen wir mal, einer ganz besonderen Beobachtung der Börsianer und Analysten?
Wenn es keine massiven Überraschungen gibt, wie zum Beispiel einen ganz extremen Rechtsruck, also einen, der noch erheblich stärker ausfällt, als es sich ohnehin schon abzeichnet, dann sehe ich da keine Probleme. Stand heute glaube ich, dass das für die Finanzmärkte ein Non-Event sein wird.
Klare Frage, klare Antwort. Okay, verstanden, Karl. Da sind dann die Leitzinsen wohl doch etwas wichtiger. Was ist denn hierzu aktuell aus dem Frankfurter EZB-Tower zu hören? Wann geht's denn, so werden sich viele fragen, endlich runter mit den Zinsen?
Aktuell sieht es ganz danach aus, dass die EZB bereits im Juni einen ersten Schritt nach unten gehen wird. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte auf dann 4,25%. Zumindest hat die EZB mit ihren jüngsten Statements diese Erwartung nochmal geschürt. Aber auch unabhängig von der EZB-Kommunikation spricht inzwischen einiges für diesen Schritt. Die Inflation selbst, aber auch ihre Kernrate lassen mittlerweile deutlich nach. Die Kernrate entspricht ja der normalen Inflation, aber ohne die heftig schwankenden Lebensmittel- und Rohstoffpreise. Sie wird daher gerne als Gradmesser für den insgesamt in einer Volkswirtschaft vorhandenen Inflationsdruck verwendet. Und der hat sich im März eben auf 2,9% abgeschwächt. Die normale Inflation sogar auf 2,4%. Nach den EZB-Projektionen erreichen wir 2025 wieder genau den Zielwert von 2%. Aber auch sonst gibt es eindeutige Zinssenkungssignale. Die Lohnzuwächse, eines der Hauptrisiken für die Inflation, scheinen sich 2024 nicht mehr zu verstärken. Außerdem sind ja Wirtschafts- und Konsum in einer Eurozone weiter schwach, sodass die Spielräume für weitere Preiserhöhungen begrenzt sein dürften. Damit bleibt noch das zweite Inflationsrisiko die Energiepreise. So wie sich die aktuell aber entwickeln, dürfte das die EZB nicht von einer Zinswende schon im Juni abhalten. Allerdings sind dabei die Unsicherheiten natürlich extrem hoch. Eine unkontrollierte Ausweitung der Konflikte im Nahen Osten beispielsweise könnte alle diesbezüglichen Szenarien über Nacht über den Haufen werfen.
Was heißt das jetzt alles zusammenfassend, Karl? Wir müssen zum Schluss kommen. Dürfen wir trotz des Russland-Ukraine-Krieges als Europäer trotzdem, was auch immer, wieder optimistischer in die Zukunft schauen? Ich will von dir gerne, du merkst es, ein positives Schlussstatement haben.
Ja, nach wie vor steht alles im Schatten der Tragödien in der Ukraine und im Nahen Osten. Aber du kennst mich ja, Andreas. Letztlich bin ich ein unverbesserlicher Optimist. Darum hoffe und glaube ich daran, dass es am Ende vielleicht doch noch zu friedlichen Lösungen sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten kommt. Über kurz oder lang werden auch diese Krisen enden und es wird wirtschaftlich weiter aufwärts gehen.
Dann drücken wir die Daumen, hoffen, dass das wirklich so kommt und dass es eher früher als später passieren wird. Dankeschön. Karl-Matthias Schmidt war das in diesem Podcast zu einem europäischen Wirtschaftsupdate. Meine Damen, meine Herren, ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie gern direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können Klug anlegen natürlich auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen, so denken wir jedenfalls, auch weiterhelfen kann. Sie dürfen uns gern Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos können Sie nachlesen, natürlich auf der Homepage www.quirinprivatbank.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns. Lassen Sie gern einen Daumen rauf da. Herzlichen Dank hier und heute fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.